RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Lena Lachnit. Guten Morgen. Die Zölle von US-Präsident Trump gegen fast alle Handelspartner gelten nun doch wieder, zumindest vorläufig. Das hat ein Bundesberufungsgericht entschieden. Es will den Fall erst prüfen. Aus Washington, Nina Barth.
Das Berufungsgericht hat weitere Stellungnahmen angefordert. Es hat damit aber das Urteil des für internationalen Handel zuständigen US-Gerichts einkassiert. Denn das hatte Stunden zuvor verkündet, US-Präsident Donald Trump habe mit den Zöllen seine Befugnis überschritten. Die US-Verfassung räume ausschließlich dem US-Kongress die Befugnis zur Regulierung des Handels mit anderen Ländern ein.
Nach dem Abbruch eines Gletschers im Schweizer Kanton Wallis könnte es zu einer Flutwelle kommen. In einem Fluss im Ort Blatten haben sich Fels und Eismassen meterhoch angestaut. Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondl.
Schlimmstenfalls könnte das Wasser diesen Schuttkegel auf einen Schlag und brutal durchbrechen. Dann könnte es eine Flutwelle geben oder auch zusammen mit dem angehäuften Schutt wieder eine neue Geröll- oder Schlammlawine auslösen, die dann für die Dörfer weiter unten im Tal gefährlich würde. Die Behörden haben deshalb auch in den weiter unten liegenden Nachbarorten von Blatten eben eine Teilevakuierung angeordnet. Also Menschen, die in Flussnähe wohnen, die sind in Sicherheit gebracht worden. Aber was eben auch gesagt worden ist von den Experten, dieses Worst-Case-Szenario ist wohl ziemlich unwahrscheinlich.
Die Klimaschutzgruppe Neue Generation will heute in eine Protest- und Widerstandswoche starten. Die Nachfolgerin der letzten Generation plant unter anderem ein Parlament der Menschen im Berliner Regierungsviertel sowie Demonstrationen und Aktionen am Axel-Springer-Hochhaus. Das Ganze soll bis zum 7. Juni gehen. Wie groß die Beteiligung an den Aktionen für eine andere Umweltpolitik wird, ist unklar. In Berlin wird heute 200 Jahre Museumsinsel gefeiert. Von Freitag bis Sonntag gibt es mehrere Veranstaltungen, darunter viele kostenlose Führungen, Workshops und Konzerte. Die Museumsinsel umfasst das Alte und das Neue Museum, die Alte Nationalgalerie, das Bode-Museum und das derzeit wegen Renovierung geschlossene Pergamon-Museum. Seit 1999 gehört die Museumsinsel zum UNESCO-Weltkulturerbe. In der Handball-Bundesliga kommen die Füchse Berlin ihrem ersten Meistertitel näher. Mit 37:29 haben sie im Spitzenspiel gegen Melsungen gewonnen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. In der Nacht stark bewölkt oder bedeckt, örtlich etwas Regen. Tiefstwerte 14 bis 12 Grad. Zurzeit in Berlin-Tempelhof 16 und in Frankfurt/Oder 14 Grad. Tagsüber viele Wolken und vereinzelt Schauer bei 23 bis 26 Grad. Die Zeit, es ist 2.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Der beginnt mit der A2 Hannover Richtung Berlin. Zwischen Hemstedt West und Allerengersleben 3 Kilometer stockend. Die A40 Essen Richtung Duisburg ist zwischen Dreieck Essen Ost und Essen Huttrop bis Dienstag früh gesperrt. Unter der Autobahn wird hier ein Kanal erneuert. Und dann haben wir noch eine Meldung von der B50 Richtung Rheinböllen. Hier ist die Bundesstraße zwischen Ellern und Rheinböllen in Rheinböller Hütte nach einem Unfall gesperrt.
Die ARD Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg. Mein Name ist Sebastian Ottowitz. Gestern. Dieser Himmelfahrtstag, das ist ja der Vatertag oder der Herrentag, da dreht sich viel um die Männer. In Aachen aber, da stand sie im Fokus, Ursula von der Leyen, Europas mächtigste Frau. Die EU-Kommissionspräsidentin wurde mit dem internationalen Karlspreis ausgezeichnet. Die Festredner, der spanische König Felipe und Bundeskanzler Merz. Aber auch von der Leyen selbst kam natürlich zu Wort und hatte wichtige Botschaften für die Zukunft Europas mit nach Aachen gebracht. Thomas Wenkert.
Europa ist mein Leben. Das war der erste Satz von Ursula von der Leyen bei der Verleihung. Und dann betonte sie vor allem die gemeinsamen europäischen Werte. Als Europäerinnen und Europäer seien alle Generationen nicht nur durch gemeinsame Träume, sondern auch durch gemeinsame Albträume verbunden. Europa müsse jetzt noch unabhängiger werden, forderte die Präsidentin der EU-Kommission. Es gehe im Kern um die Freiheit von Europa. Man dürfe nicht tatenlos den gegenwärtigen Umwälzungen zusehen.
Was wir einst als internationale Ordnung für selbstverständlich hielten, hat sich innerhalb kürzester Zeit in internationale Unordnung verwandelt. Die Welt ist erneut geprägt von imperialen Mächten und imperialen Kriegen, von autoritären Mächten, die bereit sind, unsere Differenzen und Abhängigkeiten schonungslos auszunutzen.
Dafür gäbe es kein eindrücklicheres Beispiel als Putins brutalen und skrupellosen Krieg gegen die Ukraine, und deshalb müsse die EU auch mehr Geld für die Verteidigung bereitstellen. Gegen diese Aufrüstungspläne gab es am Rande der Verleihung auch Proteste. Unterstützt wurde die neue Karlspreisträgerin von Bundeskanzler Friedrich Merz. Er versprach in Aachen, dass Deutschland mit aller Entschlossenheit bereitstehe. Deutschland werde die Ukraine weiter unterstützen, militärisch, aber auch politisch und wirtschaftlich.
Wir werden das Friedensprojekt Europa, das nach innen so erfolgreich war, weiterentwickeln müssen. Zu einem Friedensprojekt auch nach außen. Und dazu gehört unsere historische Aufgabe, Europa so stark zu machen, dass es den Frieden auf unserem Kontinent wiederherstellen und die Freiheit auf Dauer sichern kann.
Merz betonte, dass Deutschland beim kommenden NATO-Gipfel im Juni zu weitreichenden Beschlüssen bereit sei. Von der Leyen rief in ihrer Rede auch zu einer Stärkung der europäischen Wirtschaft auf. Die EU verfüge über eine soziale Marktwirtschaft, die die Grundlage bilde für Wohlstand und Lebensqualität. Europa verfüge über ein anerkanntes Bildungssystem und Hochschulen. Das müsse noch stärker gefördert werden.
Die zweite Priorität lautet, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit ins Zentrum der Erneuerung Europas zu rücken. Europa hat alles, um eine Führungsrolle in der Weltwirtschaft von morgen zu übernehmen. Ein Binnenmarkt, der Chancen für Erfolg und Wachstum eröffnet.
In seiner Festrede wünschte der spanische König Felipe von der Leyen, dass der Karlspreis den europäischen Geist stärke und dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union noch stärker zusammenarbeiten. Der diesjährige Karlspreis ist zum ersten Mal mit 1 Million Euro dotiert. Preisträgerin Ursula von der Leyen möchte das Geld unter anderem an 2 Projekte weitergeben. An eine Organisation, die Kinder aus der Ukraine sucht, die entführt und nach Russland verschleppt worden sind, und an eine Initiative, die traumatisierten Kindern in der Ukraine hilft.
Ursula von der Leyen hat also den internationalen Karlspreis bekommen. Das Direktorium begründete die Auszeichnung so: Von der Leyen leite die Europäische Union visionär, mutig und handlungsstark, mit Entschlossenheit und Weitsicht durch eine Zeit tiefgreifender Transformationen. Aber die Politik der EU-Kommissionspräsidentin, die gefällt nicht allen. Den einen war sie erst zu grün, den anderen ist sie jetzt zu wirtschaftsfreundlich. Unsere Korrespondentin Sabrina Fritz zeigt uns, welche Rolle von der Leyen in der EU spielt.
Die EU ist ihr in die Wiege gelegt worden, Ursula von der Leyen ist in Brüssel geboren. Doch es sollten viele Jahre als Medizinerin, Ministerin und Mutter vergehen, bis sie mit 61 Jahren erstmals zur EU-Kommissionspräsidentin, also einer Art Regierungschefin Europas, gewählt wurde. Damals, 2019, versprach sie:
The trust you placed in me.
Das Vertrauen, das Sie in mich setzen, ist das Vertrauen, das Sie in Europa setzen, in ein vereintes und starkes Europa, das bereit ist, für die Zukunft zu kämpfen.
Your confidence in a Europe that is ready to fight for the future.
Bei diesem Kampf ging es dann buchstäblich um Leben und Tod. Erst die Corona-Pandemie und dann seit über 3 Jahren wieder Krieg in Europa. Sie hat bereits kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine erkannt, wie dieser Krieg Europa verändern wird.
Our continent is being rocked by a tectonic shift not seen since the fall of the Berlin Wall.
Der Kontinent erlebt eine Erschütterung vergleichbar mit dem Fall der Mauer, sagte sie. Ursula von der Leyen war von Anfang an wahrscheinlich die größte Unterstützerin des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Knapp 10-mal reiste sie persönlich in die Ukraine, setzt Sanktionen gegen Russland durch, führt Beitrittsgespräche, überweist Milliarden, damit der Alltag im Land funktioniert. Der Krieg hat die 27 Mitgliedstaaten stärker zusammengeschweißt, auch wenn mit Ungarn ein Putin-Freund mit am Tisch sitzt. Die Stimmen, die aus der EU austreten wollen, sind jedenfalls kaum mehr hörbar. Alleine, so die Erkenntnis in den Hauptstädten, wird kein Land die aktuellen Bedrohungen bewältigen können. Krisenmanagement, das ist eine Stärke von Ursula von der Leyen, so ihr Parteifreund Manfred Weber.
Und in diesen Krisenzeiten ist es Ursula von der Leyen gelungen, Europa zusammenzuhalten. Ein großer Erfolg. Neben dem Zusammenhalt Europas zeigt Ursula von der Leyen auch Führung. Im ersten Mandat hat sie den Green Deal angestoßen.
Der Green Deal, das große Projekt ihrer ersten Amtszeit, vergleichbar mit der Mondlandung, wie sie selbst sagte.
But this is Europe's man on the moon moment.
Bis 2050 will die EU klimaneutral sein. Die Wirtschaft soll umgebaut werden, mehr erneuerbare Energien, umweltfreundliche Lieferketten, weniger Pestizide in der Landwirtschaft und der vielleicht größte Aufreger in Deutschland, keine neuen Benziner mehr ab 2035. Für die Liberalen war das zu viel der Zumutungen. Die FDP unter Führung der EU-Abgeordneten Strack-Zimmermann hat von der Leyen beim zweiten Mal nicht gewählt.
Wir haben als Freie Demokraten Frau von der Leyen deswegen nicht mitgewählt, weil wir schlichtweg mit ihrer Arbeit in den ersten 5 Jahren als Kommissionspräsidentin unzufrieden gewesen sind. Sie hat mehr Bürokratie zu verantworten. Sie hat sich nur um den Green Deal gekümmert und offensichtlich gar nicht mitbekommen, dass dieser Green Deal für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen Gift sind.
Inzwischen haben von der Leyen und ihre neue EU-Kommission das Lenkrad buchstäblich herumgerissen. Vorschriften werden wieder eingesammelt, wie Kamellen an Karneval. Den Grünen gefällt das zwar nicht, aber sie sind seit der letzten Wahl geschwächt und mit Donald Trump ist nun eine neue Krise aufgetaucht, um die sich Ursula von der Leyen kümmern muss. Aufgewachsen ist sie mit 5 Brüdern, Verteidigungsministerin Viktor Orban, den Umgang mit großen Egos ist sie inzwischen gewohnt. Ein Machtmensch, sagt die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann.
Frau von der Leyen ist eine starke Persönlichkeit. Sie will natürlich Geschichte schreiben. Sie will der EU auch ihren Stempel aufdrücken. Und das gelingt ihr auch, im Positiven wie im Negativen. Sie ist fleißig, sie ist wahnsinnig engagiert. Und mit ihr zusammenzuarbeiten ist mit Sicherheit nicht einfach.
4 Jahre bleiben Ursula von der Leyen noch, die EU sicher, erfolgreich und klimafreundlich zu machen. Alleine wird sie das nicht schaffen. Dazu muss sie vor allem die Menschen mitnehmen, die in dieser Gemeinschaft leben.
Sabrina Fritz war das aus Brüssel.
Die ARD-Infonacht.
Das Dorf Blatten im Schweizer Lötschental, das gibt's nicht mehr. Vom einen Tag auf den anderen einfach weg. Begraben unter unvorstellbaren Stein-, Schlamm- und Geröllmassen. Ein riesiger Teil eines Berges ist abgebrochen und ins Tal gerauscht. Die Behörden hatten es schon vermutet, deshalb war das Dorf rechtzeitig geräumt worden. Aber die einstigen Bewohnerinnen und Bewohner haben alles verloren. Das, was abzustürzen drohte, ist abgestürzt. Aber jetzt droht ein neues Problem. Die Geröllmassen blockieren einen Fluss. Ein See hat sich gebildet und das Wasser steigt und steigt. Katrin Hondl schildert uns die aktuelle Lage in Blatten oder dem, was davon noch übrig ist.
Das Bergdorf Blatten ist verschwunden. Nur ganz vereinzelt sind auf Drohnenbildern noch ein paar Dächer zu erkennen inmitten einer von Geröll, Schlamm und Wasser verwüsteten Landschaft. Wie angespannt und unsicher die Lage im Schweizer Lötschental ist, das ist bei fast jedem Wort zu spüren, als die Verantwortlichen von Behörden und Gemeinden am Donnerstagabend die Medien informieren.
Die abgestürzte Masse aus Eis und Geröll ist quasi unberechenbar. Wir sind weitgehend zur Observation verbannt, machtlos, pure Ohnmacht.
Sagt Valentin Werlen, der Bürgermeister von Verden, dem Nachbarort. Der Bürgermeister von Blatten ließ sich entschuldigen. Er muss sich um die rund 300 Frauen, Männer und Kinder seiner Gemeinde kümmern. Menschen, die auf einen Schlag alles verloren haben.
Das Zuhause zu verlieren, ist mehr als ein materieller Verlust, mehr als zermürbte Mauern und zerschmetterte Dächer. Das Ereignis ist erst bewältigt, wenn aufgeräumt ist.
Doch an Aufräumen ist noch nicht zu denken. Einsätze im Katastrophengebiet sind aus Sicherheitsgründen derzeit nicht möglich, sagt Christian Studer von der Walliser Naturgefahrenbehörde. Bei Erkundungsflügen am Tag nach dem großen Berg- und Gletschersturz habe sich gezeigt,
dass weiterhin vom Gebiet Kleines Nesthorn-Birchgletscher Material herunterstürzen kann. Dort reden wir von mehreren 100.000 Kubikmetern, dass vom Gegenhang Blockschläge, Rutschungen, Hangmuren abgehen können, also auch dort ist eine Instabilität vorhanden. Weiter haben wir den Schuttkegel mit diesem Gemisch aus Eis, Geröll und dort stehen wir vor der Herausforderung, wie stabil ist diese Masse, also dort können sich Hohlräume bilden, die sich mit Wasser füllen.
Und vom Wasser droht auch eine neue Gefahr, die Geröllmassen, die das Gelände auf einer Länge von 2 Kilometern und Dutzende Meter hoch in eine Mondlandschaft verwandelt haben. Sie haben auch eine Art Staudamm im Fluss Lonza gebildet. Ein immer größer werdender See ist entstanden mit stetig steigendem Pegelstand. Christian Studer.
Wir gehen davon aus, dass dort in den frühen Morgenstunden irgendwann der See voll ist und zum Überlaufen kommt. Unser Hauptziel aktuell ist, eben jetzt diesen Prozess möglichst gut zu antizipieren und die Sicherheit für die Bevölkerung unterhalb möglichst gut sicherzustellen.
Schlimmstenfalls könnte sich das Wasser des Sees in eine Flutwelle verwandeln oder mit dem angehäuften Schutt eine neue Geröll- und Schlammlawine auslösen. Die Behörden haben deshalb auch in den weiter unten im Tal liegenden Nachbarorten von Blatten eine Teilevakuierung angeordnet. Menschen, die in Flussnähe wohnen, wurden in Sicherheit gebracht. Das Worst-Case-Szenario sei jedoch wenig wahrscheinlich, sagt Stefan Ganser, Staatsrat des Kantons Wallis.
Sie sind peu probable.
Dass der See plötzlich und brutal diese enorme Masse an Geröll durchbricht, ist wenig wahrscheinlich, sagt er. Aber seit Mittwoch möge man das nicht mehr so gern sagen. Man wisse ja jetzt, dass aus wenig wahrscheinlich schnell wahrscheinlich werden kann. Wahrscheinlicher jedenfalls sei es, dass der See sich nicht in einer zerstörerischen Flutwelle, sondern schrittweise entleeren wird, sagen die Experten. Die Hoffnung ist, dass nun bald mit Aufräum- und Sicherungsarbeiten begonnen werden kann. Wegen der gefährlichen Lage mussten die Einsatzkräfte auch die Suche nach einem weiterhin vermissten Mann vorübergehend unterbrechen. Die Schweizer Armee sei mit Katastrophenhilfeeinheiten für den Einsatz parat, sagte ein Militärsprecher am Abend. Die Frage ist nur, wann es losgehen kann.
Die Schweizer Armee ist bereit, rasch und wirkungsvoll zu helfen, sobald es die Lage zulässt.
Die aktuelle Situation im Schweizer Lötschental nach dem massiven Gletschersturz dort. Die nächsten Ferien stehen in mehreren Bundesländern schon direkt vor der Tür. Dann geht's für viele ab zum Flughafen. Der Urlaub steht an, aber dann Flug verspätet. Vielleicht sogar gestrichen. Nervig. Aber immerhin, die Fluggastrechteverordnung der EU hilft ja. Seit 20 Jahren gilt, wenn ein Flug ausfällt oder mehr als 3 Stunden verspätet am Zielort ankommt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Entschädigung, sofern die Airlines selbst für die Verspätung verantwortlich sind. Das können dann zwischen 250 und 600 Euro sein. Wie lang aber gilt das noch? Die EU-Staaten beraten gerade über eine Reform. Was ist da im Gespräch? Meine Kollegin Daniela Schmidt vom MDR hat darüber mit André Duderstedt vom Verbraucherzentrale Bundesverband gesprochen. Was wird da gerade diskutiert?
Also die Veränderungen, die werden im Wesentlichen von 3 Playern eingespielt. Einmal ist das die Europäische Kommission. Die hat einen Vorschlag gebracht schon 2013 und da würde es dann so sein, dass nicht ab 3, sondern erst ab 5, 9 oder 12 Stunden ein Anspruch besteht. Dann gibt es das Parlament, die haben sich 2014 positioniert. Die sagen halt nach 3, 5 oder 7 in Abhängigkeit von der Entfernung sollen die Reisenden einen Anspruch auf eine Ausgleichszahlung, also auf eine Entschädigung haben. Und dann haben wir jetzt sozusagen noch den Rat. Und der letzte mir bekannte Vorstoß unter der polnischen Ratspräsidentschaft ist jetzt, dass ab 5 bzw. 9 Stunden ein Anspruch bestehen soll. Und dazu muss man aber wissen, dass die meisten Verspätungen über 3 Stunden sind und nicht diese 5 Stunden unbedingt knacken. Das heißt also, wenn das so kommt, dass die Einstiegsschwelle bei 5 Stunden erst anfangen würde, dann würden halt zwischen 73% und 85% der Reisenden in Zukunft keinen Anspruch mehr in der von Ihnen beschriebenen Situation haben. Sprich, die würden auf dem Flughafen stundenlang rumsitzen und hätten einfach Pech gehabt.
Das klingt jetzt aufs erste Ohr, als würden vor allem einfach die Airlines jede Menge Geld sparen durch diese Reform. Aber es muss doch noch mehr Argumente geben seitens der Befürworter.
Da kommen dann immer die Argumente, das sind extrem hohe Belastungen für die Airlines. Die Reisenden wollen ja am Ende auch ankommen und das ist ja wichtig und nicht, wann die ankommen, so nach dem Motto. Großzügige Schwellenwerte würden zum Beispiel auch die Vertragserfüllung ermöglichen für die Airline. Und dazu kann man eigentlich nur sagen, absurd. Es besteht ja ein Vertrag zwischen den Reisenden und den Airlines. Und niemand ist ja gezwungen, die Airlines schon gar nicht, diesen Vertrag zu verletzen. Die haben Personal eingespart, die haben Wartung, Flugzeuge nicht im Optimum. Also sprich zum Beispiel Ersatzteile, gibt's kein Service-Netzwerk oder so. Und wenn dann halt Probleme auftreten, dann sind die in der Regel hausgemacht. Und wenn die Airlines sich sozusagen mittel- und langfristig finanziell entlasten wollen, dann müssen die sich einfach vorher besser aufstellen. Weil wenn sie die Verträge einhalten, dann müssen sie auch nicht zahlen. Und das Argument, Reisende wollen ankommen, das stimmt natürlich so pauschal. Aber man muss das ein bisschen konkreter sehen. Die wollen nämlich nicht irgendwann ankommen, weil die haben nämlich Termine oder Urlaubspläne. Und was da die Airbranche so macht, ist, dass sie sehr, sehr großzügig mit der Zeit von den Reisenden umgehen. Und das ist natürlich ein Skandal. Und das können wir auch so als Verbraucherzentrale nicht akzeptieren.
Nun könnte man aber dagegen argumentieren, wenn die Airlines sich besser aufstellen, um eben Verspätungen gar nicht erst in dem Maße geschehen zu lassen, dann werden am Ende auch die Tickets für die Reisenden teurer.
Ja, Ticketspreise kann das natürlich beeinflussen, aber man darf ja nicht vergessen, dass die finanziellen Belastungen, die jetzt dann in den Raum gestellt werden, wenn man die sozusagen in Kooperationen steckt mit anderen Airlines, dass zum Beispiel Ersatzteile schnell ausgetauscht werden können, dass Airlines sich gegenseitig unter die Schulter greifen und sich aushelfen, wenn da mal ein Fall passiert, dass da halt ein Flugzeug ausfällt. Also man kann ja die Mittel, die dann nicht mehr sozusagen anfangen als Strafe bezahlen müssen, diese Mittel könnte man ja auch konstruktiv verwenden, um an dem Netz zu arbeiten.
Letzte Frage noch, ganz kurz. Das klingt immer so weit weg, wenn man sagt, ja, die EU-Staaten beraten und dann denkt man vielleicht als Reisender so, ja, das dauert ja noch Jahre, bis mich das trifft, wenn da überhaupt was draus wird. Wie schätzen Sie denn die Chancen oder die Gefahr ein, dass es wirklich zur Reform der Fluggastrechte kommt?
Also, das ist eine sehr realistische Geschichte gerade. Also, wenn jetzt der Rat sich positioniert hat und das kann schon am 5. Juni der Fall sein, am Jahresende könnte die neue Verordnung schon stehen und dann gibt es entsprechend noch eine Übergangsfrist und im nächsten Sommer könnte schon die neue Verordnung gelten, sprich im nächsten Sommer müssten dann die Reisenden schon damit rechnen, dass sie dann halt von den Airlines entsprechend verspätet befördert werden, ohne dass das für die eine Konsequenz hat.
Das sagt André Duderstedt vom Verbraucherzentrale Bundesverband über mögliche Änderungen bei Fluggastrechten. Insolvenz, das übersetzen viele direkt mit dem Ende eines Unternehmens. Stimmt aber nicht. Eine Pleite muss nicht zwingend das ausbedeuten. Das zeigt auch das Beispiel der Firma Feiermeier in Nürnberg. Wie es der Name sagt, stellt sie Artikel für Feste jeder Art her. Im Februar vergangenen Jahres hat das Unternehmen Insolvenz angemeldet, aber Feiermeier wurde gerettet, hat eine zweite Chance bekommen. Seit einem Jahr führt eine neue Inhaberin die Geschäfte. Welche Herausforderungen sie dabei meistern muss, hat sich Isabella Kroth angesehen.
Die Zentrale von Feiermeier in Nürnberg. Heute kehren der Insolvenzverwalter Daniel Barth und sein Kollege Maximilian Banko zurück zu einem Unternehmen, das sie erfolgreich gerettet haben.
Mit großer Freude. Wir haben es geschafft, dass wir den Großteil der Firma Feiermeier erhalten konnten. Es ist ein großer Erfolg für uns.
Rückblick. Vor gut einem Jahr war Feiermeier insolvent. Die Folgen des Ukraine-Kriegs, unter anderem die hohen Heliumpreise, hatten das Unternehmen zahlungsunfähig gemacht. Daniel Barth war damals als vorläufiger Insolvenzverwalter geholt worden, um das Unternehmen aus der Krise zu begleiten. Das bedeutete vor allem, einen zahlungskräftigen Käufer oder Käuferin zu finden. In Daria Mai fand er sie. Sie kaufte sich ein, weil sie damals schon einen Onlinehandel für Partyzubehör leitete.
Grundsätzlich war es eine persönliche Entscheidung, glaube ich, vom Gefühl her. Einfach zu wissen, da geht eine Firma wieder den Bach runter, die ganzen Mitarbeiter sitzen auf der Straße. Und wir haben halt schon den Onlinehandel seit fast 20 Jahren gehabt. Und ich habe gedacht, eigentlich ist das eine gute Synergie, online und offline zusammenzuführen und auch den stationären Handel mit dazu zu nehmen.
Daria Mai hat einen Teil von Feiermeier gekauft. Drei Filialen in München und Würzburg sowie das Hauptgeschäft in Nürnberg.
Wollen wir einmal nach vorne gehen? Der Laden ist, glaube ich, das Interessantere.
Definitiv. Wir kommen mit. Danke.
Die neue Inhaberin hat das Sortiment übernommen und erweitert. Von rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern konnte Daria Mai 40 übernehmen. Eine von ihnen ist die Verkäuferin Petra Petermann. Sie arbeitet nun schon seit fast 10 Jahren für Feiermeier und ist froh, dass es für sie gut ausgegangen ist.
Zum einen hängt natürlich für mich persönlich ein Arbeitsplatz dran. Es hängt das ganze Leben, ganze Familie und alles dran. Ansonsten ist es wirklich so, dass es mich wirklich sehr freut, den Menschen was zu zeigen, wenn sie rausgehen mit einem Lächeln. Man ist selber wieder, man weiß, man hat was Schönes gemacht.
Um Arbeitsplätze wie ihren zu retten, war es für Daniel Barth auch nötig, das Unternehmen zu verkleinern. Bei Feiermeier hat der Sanierungsprozess gut funktioniert. Auch wenn es immer eine Herausforderung ist, ein einst insolventes Unternehmen zu übernehmen.
Man muss ja sehen, dass man mit den Lieferanten den Kontakt wieder herbestellt, die Mitarbeiter motivieren. Ich meine, die kommen aus einer Insolvenz, die haben Angst, die haben Sorgen.
Für Daniel Barth und Maximilian Banko ist das Projekt erst einmal abgeschlossen. Doch in der aktuellen Wirtschaftslage wird es für Insolvenzverwalter kaum einfacher, Käuferinnen und Käufer für insolvente Unternehmen zu finden.
Sie hören die ARD-Infonacht. 2.24 Uhr ist es.
Die ARD-Infonacht. Sport.
mit Mads Nicholson. Alexander Zverev versucht mal wieder, das erste Grand-Slam-Turnier seiner Karriere zu gewinnen. Bisher läuft es gut in Paris für Deutschlands besten Tennisprofi. Zverev besiegte bei den French Open den Niederländer De Jong in 4 Sätzen und steht in der dritten Runde.
Müde bin ich jetzt nicht, sag ich mal so. Also es war jetzt was 2,5 Stunden oder an die 3 Stunden. Das ist völlig okay. Das war ein guter Test. Ich fand auch, dass er eigentlich gutes Tennis gezeigt hat. Aber generell klar, ich muss in den nächsten Matches weiterhin gutes Tennis zeigen und die Gegner werden natürlich nicht einfacher.
Zverevs nächster Gegner ist der Italiener Flavio Cobolli, der in der vergangenen Woche das Turnier am Roten Baum in Hamburg gewinnen konnte. Der Weltranglistenerste Jannik Sinner und Novak Djokovic haben ebenfalls den Sprung in Runde 3 der French Open geschafft. Noch nie konnten die Füchse Berlin die deutsche Handballmeisterschaft gewinnen. In diesem Jahr könnte die Ausgangslage nicht besser sein. Die Berliner haben die Tabellenführung nicht nur verteidigt, sie haben 3 Spiele vor Saisonende ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Mit einem 37:29 Sieg im Topspiel gegen Melsungen. Beide Teams waren vor dem Spiel punktgleich. Jetzt ist Melsungen so gut wie raus aus dem Meisterrennen. Berlin kann mit 3 Siegen aus eigener Kraft den ersten Titel der Vereinsgeschichte klarmachen. Verfolger Magdeburg liegt einen Punkt zurück. Seit Tagen ist im Grunde klar, wer neuer Trainer von Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga wird. Nun ist die Meldung vom Verein offiziell verkündet worden. Horst Steffen übernimmt den Job. Heiko Neugebauer berichtet aus Bremen.
Zuletzt war Steffen knapp 7 Jahre lang bei der SV Elversberg tätig und führte den Verein von der Regionalliga Südwest beinahe bis in die Bundesliga. Am Montag scheiterten die Elversberger im Relegationsrückspiel erst in letzter Minute an Heidenheim. Der 56-Jährige hat als aktiver Fußballer über 200 Bundesligaspiele für Oeding, Mönchengladbach und Duisburg absolviert. Als Trainer arbeitet er seit 2003. Besondere Verdienste hat er sich dabei vor allem in Elversberg erworben. Er gilt als ruhiger, sachlicher Coach, dem besondere Fähigkeiten in der Entwicklung junger Spieler nachgesagt werden. Eine Eigenschaft, auf die man bei Werder besonderen Wert bei der Auswahl gelegt hat.
Auch Bayern München hat einen Transfer verkündet, den von Jonathan Tah. Der Nationalspieler wechselt, wie erwartet, ablösefrei von Bayer Leverkusen zum FC Bayern. Silber im Team, Gold im Mixed-Team. Die Heim-Europameisterschaft in Leipzig lief für den Deutschen Turnerbund ziemlich gut an. In den Mehrkampfwettbewerben gab es aber keine Medaillen. Florian Winkler über den Turntag in Leipzig.
Ein guter Top-10-Platz war die Zielsetzung. Die konnte Nils Dunkel mit einem tollen 5. Rang erfüllen. Der Hallenser turnte an allen 6 Geräten richtig stark und war nur gute 2/10 entfernt von Bronze. Teamkollege Timo Eder war nicht ganz so stabil in diesem Mehrkampffinale wie noch zuvor in der Qualifikation. Am Ende Platz 13 für den Ludwigsburger, der bereits im Mixed-Team am Mittwoch den Titel gewann. Beide Turner starten nochmal am Samstag im Finale. Am Barren Best Allrounder Europas wurde der Türke Adem Asil vor dem Franzosen Leo Saladino und Christopher Mazarosch aus Ungarn. Der 4. Wettkampftag begann jedoch mit einem Schock aus deutscher Sicht. Helen Kevrich verletzte sich im Mehrkampf der Frauen schwer am Knie. Für die Stuttgarterin ist die EM damit beendet.
3 der 4 Halbfinalteilnehmer im Kampf um die deutsche Basketballmeisterschaft standen fest. Nun hat Würzburg sich den letzten Platz gesichert. Die Würzburger gewannen in der Verlängerung des Entscheidungsspiels 97:88 in Braunschweig. Am Sonntag schon beginnt die Halbfinalserie gegen Ulm für die Würzburger um Hannes Steinbach.
Schwer da schon dran zu denken, aber ich glaube, es wird eine unglaublich harte Serie. Die haben jetzt eine Woche Rest gehabt. Wir müssen jetzt versuchen, uns schnellmöglich zu recovern und dann einfach das Spiel so gut wie möglich zu spielen.
Würzburg gegen Ulm und Bayern München gegen Heidelberg. So lauten die Halbfinalduelle um die deutsche Basketballmeisterschaft. Der Sport mit Mads Nicholson.
ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 2:29 Uhr mit Ronald Lessig. Die US-Regierung darf ihre weitreichenden Sonderzölle vorerst doch in Kraft lassen. Das zuständige Berufungsgericht hat entschieden, das Urteil aus der vorangehenden Instanz auszusetzen, und zwar bis zu einer genauen Prüfung des Falls. Aus Washington, Nina Barth.
Eine endgültige Entscheidung ist es noch nicht. Das Berufungsgericht hat weitere Stellungnahmen angefordert. Es hat damit aber das Urteil des für internationalen Handel zuständigen US-Gerichts einkassiert. Denn das hatte Stunden zuvor verkündet, US-Präsident Donald Trump habe mit den Zöllen seine Befugnis überschritten. Die US-Verfassung räume ausschließlich dem US-Kongress die Befugnis zur Regulierung des Handels mit anderen Ländern ein.
Nach dem Gletscherabbruch im Bergdorf Blatten in der Schweiz droht weitere Gefahr. Experten befürchten, dass das angestaute Wasser überlaufen und zu Überschwemmungen führen könnte. Aus der Nachrichtenredaktion Johanna Honsberg.
Da, wo vorher das Dorf Blatten lag, ist durch den gestrigen Gletscherabsturz nur noch eine riesige Geröllhalde. Dadurch kann der Fluss nicht mehr abfließen. Es hat sich ein See gebildet, dessen Wasserspiegel zeitweise rasant angestiegen ist. Die Behörden im Lötschental befürchten, dass die Wassermassen übertreten und mit viel Druck das Tal fluten. Sie können nach eigenen Angaben nur abwarten und versuchen, die Entwicklungen möglichst genau vorherzusagen. Die Menschen in den betroffenen Dörfern wurden in Sicherheit gebracht. Das Dorf Blatten ist nach gestern nahezu komplett unter einer bis zu 200 Meter dicken Schutzschicht begraben. Die 300 Einwohner haben fast alles verloren.
Kulturstaatsminister Weimer hat die Debatte über eine Digitalsteuer für Internetplattformen angeheizt. Im Magazin Stern kündigte Weimer eine entsprechende Gesetzesvorlage der schwarz-roten Regierung an. Eine Digitalsteuer könnte große Internetkonzerne wie die Google-Mutter Alphabet oder den Facebook-Konzern Meta treffen. Konkret schlägt Weimar eine Abgabe von 10% vor. Die Besteuerung der Digitalkonzerne findet sich als ein Ziel im Koalitionsvertrag. Kritiker befürchten höhere Kosten für Nutzer. Die Meyer-Werft im niedersächsischen Papenburg denkt offenbar darüber nach, ins Rüstungsgeschäft einzusteigen. Geschäftsführer Schmitz sagte dem Handelsblatt, die Firma analysiere momentan, welche Möglichkeiten auf diesem Gebiet bestünden. Die Meyer-Werft könne bis zu 5 Fregatten in Serie bauen. Überdachte Docks verhinderten Spionage aus der Luft. Die Meyer-Werft ist eigentlich auf Kreuzfahrtschiffe spezialisiert und war 2024 mit Steuergeld vom Bund und dem Land Niedersachsen vor der Pleite gerettet worden. Gemeinsam mit der Lürsen-Werft baut die Firma schon Versorgungsschiffe für die Marine. Das Wetter in Deutschland. Meist trocken Richtung Osten Regen bei 15 bis 7 Grad. Tagsüber im Norden Wolken und etwas Regen, sonst heiter und trocken. Höchstwerte 17 Grad in Nordfriesland und bis 30 Grad in der Rhein-Neckar-Region. Am Samstag heiter bis wolkig, in der Mitte vermehrt Schauer oder Gewitter, 18 bis 31 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Da haben wir im Moment zwei Meldungen. Die erste kommt von der A40 Essen Richtung Duisburg. Hier ist die Autobahn zwischen Dreieck Essen-Ost und Essen-Huttrop noch bis Dienstag früh gesperrt. Unter der Autobahn wird hier ein Kanal erneuert. Und die zweite Meldung betrifft die B50 Richtung Rheinböllen. Hier ist die Bundesstraße zwischen Ellern und Rheinböllen in Rheinböller Hütte nach einem Unfall gesperrt. Kommen Sie gut und sicher an.
Die ARD-Infonacht.
Durch diese Nacht begleitet Sie Sebastian Ottowitz. Schön, dass Sie dabei sind. Diplomatinnen und Diplomaten, das sind Männer in Anzügen und Frauen in Hosenanzügen. Oder eben Tiere. Ja, das gibt's. In China sind Pandabären eine Art Nationaltier, gelten als Glückssymbol. Sie sind aber eben auch ein Mittel in der Diplomatie, der sogenannten Panda-Diplomatie. Denn seit Jahrzehnten verschickt China Pandas in die ganze Welt und schmiedet damit Allianzen. Was sich das Land davon verspricht, darum geht's jetzt ausführlich in den kommenden gut 20 Minuten im Podcast Welt macht China mit Axel Dorloff. Das sind Besucher- und Panda-Geräusche in der Panda-Aufzuchtstation in Chengdu. Die Laute der Pandas liegen irgendwo zwischen Quieken, Zwitschern und Krächzen. Hier nochmal klarer. Chengdu ist das wichtigste Zentrum für den großen Panda, die 20-Millionen-Stadt in der chinesischen Provinz Sichuan. ARD-Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt, warum eigentlich ist Chengdu die Hauptstadt und Heimat der Pandas, Eva?
Ja, einfach weil hier von mehreren Panda-Stationen die größte Panda-Aufzuchtstation der Welt ist, mit etwa 200 großen Pandas, die hier leben. Chengdu ist die Hauptstadt des chinesischen Landesteils Sichuan und Sichuan ist der natürliche Lebensraum auch der wilden Pandas. Die sind in freier Wildbahn nur noch im Südwesten Chinas zu finden, also hauptsächlich in Sichuan, aber auch in den chinesischen Landesteilen Shaanxi und Gansu. Und dort leben die Pandas gerne hoch oben in den Bergen, in abgelegenen Höhlen, in einer Höhe von 1500 bis 3000 Metern. Da habe ich mir sagen lassen, dass der Bambus, den die Pandas gerne fressen, genau in diesen Höhen wächst. Die sind nämlich sehr picky, was die Bambussorten angeht. Die fressen nicht alles. Von mehr als 100 Bambussorten fressen sie nur ein Dutzend. Das habe ich in der Aufzuchtstation erfahren. Und deshalb kommt der Bambus, den die Pandas im Park fressen, auch aus den Bergen. Und all der Bambus, der im Park wächst, der ist nur Dekoration.
Also viel Bambus. Ich habe in Erinnerung, dass die bis zu 50 Kilo pro Tag fressen. Eva, wie sonst muss man sich so eine Panda-Station vorstellen?
Wie einen riesigen Zoo mit künstlich angelegten Bambuswäldern, mit Wiesen, Seen und auch Klettergerüsten, vor allem dort, wo die Babys unterwegs sind, die sind ein bisschen aktiver. In den Gehegen, da wohnen die Pandas meist allein, getrennt von den anderen, also die Erwachsenen zumindest, denn die Pandas sind Einzeltiere. Und in Chengdu, das hat mir eine Parkführerin erzählt, haben die Pandas dann jeweils zwischen 500 bis 700 Quadratmeter Platz für sich. Und das Besondere an Chengdu im Vergleich zu anderen Stationen ist, dass dieser Park auf Zucht ausgelegt ist, wo Pandas sich vermehren sollen. Es gibt 3 sogenannte Kinderstationen in Chengdu. 12 Panda-Babys kamen hier im vergangenen Jahr auf die Welt. Das ist schon viel dafür, dass Pandas ja eher schwierig in der Fortpflanzung sind. Und es gibt aber auch in Sichuan noch andere Panda-Stationen, die einen anderen Fokus haben, zum Beispiel die Pflege älterer Panda-Bären oder auch die Auswilderung. Das heißt, dass man die Pandas wieder in die freie Wildbahn entlässt.
Bei mir ist es jetzt schon einige Jahre her, als ich in der Panda-Aufzuchtstation war. Ich erinnere mich aber noch an das gigantische Eingangstor, das dem Kopf eines Pandas nachempfunden ist. Und ich erinnere mich daran, dass vieles im Stadtbild in Chengdu geprägt ist von den Pandas. Wie panda-verrückt erlebst du die Stadt? Was fällt dir alles auf?
Sehr verrückt. Es gibt alles mit Pandas in Chengdu. Es gibt Busse, Taxis, die Metro ist im Panda-Style. Sogar die Polizeistation am Panda-Park hat ein Panda-Maskottchen in Uniform. Es gibt etliche Panda-Statuen in der Stadt, auch in Blumenbeeten entlang der Straßen. Wandmalereien, Aufkleber, Panda-Souvenirshops mit Panda-Plüschtieren. Außerdem auch mehrere Panda-Hotels. Und das war schon ulkig, als ich das erste Mal hier das Zimmer betreten habe. Es gibt nämlich eine Panda-Tapete hinter dem Bett, Panda-Tassen mit Pandas, bestickte Handtücher, Panda-Aufkleber auf den Lichtschaltern sogar. Die Zahnbürste ist in Papier mit Panda-Motiv eingepackt. So viele Details, ich kann das gar nicht alles aufzählen.
Das klingt ja aus unserer Sicht fast ein bisschen übertrieben. Warum haben Pandas eigentlich so eine riesige Bedeutung in China, Eva? Warum sind die Tiere so hoch geachtet?
Ja, der Panda gilt als ein Nationaltier, als Guobao, wörtlich sogar Nationalschatz, weil der Panda sehr selten ist. Es gibt ihn in freier Wildbahn nur in China und darauf sind sehr viele sehr stolz, wie zum Beispiel auch dieses Paar aus Peking, das ich in Chengdu getroffen habe. Jeder Chinese würde Pandas lieben, weil sie so süß sind, das sagt Zhang Xu aus Peking und Lin Kaijing aus Anhui. Der meint sogar, alle auf der Welt lieben sie einfach. Er meint, heutzutage wollen viele Länder Pandas haben, aber nicht alle könnten einen haben. Insgesamt meint er, die Pandas repräsentierten Stärke und dienen als Symbol der chinesischen Nation. Und deshalb sind auch viele stolz, dass China Pandas an ausländische Zoos verleiht. Klar, die Pandas sind knuffig, die sind beliebt, auch in ausländischen Zoos. Und deshalb auch ein wunderbares Instrument der Außenpolitik.
Darüber reden wir auch später noch mit Christoph Kober in Beijing. Eva, in Chengdu gibt es ja das größte Zuchtprogramm zur Rettung der Tiere. Wie erfolgreich funktioniert der Artenschutz dort?
Pandas gelten zwar noch als gefährdet, aber vom Aussterben sind sie nicht mehr bedroht. Das war in den 80er Jahren noch anders. Da sank die Zahl der wildlebenden Pandas auf knapp über 1000. Jetzt wiederum gibt es wieder mehr als 1800 Pandas in freier Wildbahn. Das hat sich also wieder etwas erholt. Der natürliche Lebensraum der Pandas hat wieder an Qualität gewonnen, zum Beispiel durch Wiederaufforstung der Bambuswälder in China, auch dadurch, dass Panda-Nationalparks errichtet worden sind und auch, dass Lebensräume, die durch Infrastruktur wie Straßen und Schienen voneinander getrennt wurden, jetzt wieder miteinander verbunden werden. Das alles hat geholfen und mittlerweile werden Pandas, die in Gefangenschaft leben, auch wieder ausgewildert.
Vielen Dank, Eva Lambi-Schmidt aus Chengdu, der Heimat der Pandas im Südwesten Chinas. Und für China sind die Pandas nicht nur Maskottchen und Nationaltier. Eva hat es angedeutet, sie sind schon lange auch ein Softpower-Instrument und ein Mittel der Diplomatie. Darüber reden wir jetzt. Und zwar mit Christoph Kober. Er ist derzeit als ARD-Korrespondent in Beijing und vertritt dort Benjamin Eisel. Hallo Christoph.
Hallo Axel.
Christoph, es ist ja immer wieder von der Panda-Diplomatie der Chinesen die Rede. Und Panda-Geschenke an andere Länder lassen sich tatsächlich bis zur Tang-Dynastie zurückverfolgen. Im Jahr 685 soll Kaiserin Wu Zetian zwei Panda-Bären nach Japan verschenkt haben. Aber wenn wir jetzt auf die Geschichte der Volksrepublik China blicken, welche Beispiele für Panda-Diplomatie gibt es da?
Da gibt es den ersten prominenten Fall vor mehr als 50 Jahren, 1972 nämlich. Damals gab es den ersten Besuch eines US-Präsidenten in der Volksrepublik überhaupt, die historische Visite von US-Präsident Richard Nixon in China. Tja, und wie das halt manchmal so ist, die First Lady kann die Dinge auf der Weltbühne auch beeinflussen, denn Nixons Frau Pat hat bei diesem Besuch von Chinas Pandas geschwärmt. Und daraufhin haben dann der damalige Premierminister Zhou Enlai und Parteichef Mao Zedong gesagt, okay, ihr bekommt einen Panda, und China hat dann kurz darauf ein Panda-Paar in die USA geschickt, in den Zoo nach Washington DC, Ling Ling und Xing Xing. Und die First Lady Pat Nixon war damals begeistert.
On behalf of the people of the United States, I am pleased to be here and accept the precious gift of the panda.
Also in diesem O-Ton von 1972 sagt Pat Nixon, sie fühle sich geehrt, das kostbare Panda-Geschenk im Namen des amerikanischen Volkes entgegennehmen zu dürfen. Und dieses Panda-Geschenk galt damals tatsächlich als eine wichtige Geste mitten im Kalten Krieg, wie gesagt 1972, mit dem Ziel, eine Annäherung der Volksrepublik an den Westen zu gewährleisten, anzubahnen. Ein Beispiel also für den Panda als Instrument der Diplomatie.
Wissenschaftler aus Oxford haben eine ganze Studie zur Panda-Diplomatie verfasst. Da sind diese Fälle alle aufgelistet. Danach hat China bis 1982 unter Mao Zedong und Deng Xiaoping 23 Pandas an 8 Länder als Staatsgeschenke vergeben. Und da, Christoph, war dann irgendwann auch Deutschland dabei.
Genau, bis 1982 wurden Pandas von China verschenkt, danach nur noch verliehen. Für Deutschland gab es 1980 die ersten eigenen Pandas, Tian Tian und Bao Bao hießen die damals. Und die waren ein Geschenk von Chinas Partei- und Regierungschef Hua Guofeng. Anlass war sein Staatsbesuch 1979 in der Bundesrepublik und der damalige Kanzler Helmut Schmidt von der SPD hat das Panda-Paar entgegengenommen und es dann dem Berliner Zoo anvertraut. Den nächsten Panda-Deal hat Angela Merkel eingefädelt bei ihrem Besuch 2015 als Bundeskanzlerin in China. Und da waren die Pandas wichtiges Thema auf der Pressekonferenz in Beijing.
Was Deutschland besonders erfreuen wird und in diesem Zusammenhang die Hauptstadt erfreuen wird, dass wir auch Gespräche aufgenommen haben für ein Panda-Paar, was wieder in den Berliner Zoo vielleicht kommen kann. Und das ist nun ein ganz besonderes Stück China, was viele Menschen in Deutschland auch erfreuen wird.
Ein ganz besonderes Stück China, sagt Merkel hier. Und dieser Deal war ja dann auch erfolgreich. Im Sommer 2017 kamen dann die beiden Pandas Meng Meng und Yao Qing in den Berliner Zoo. Aber steckt denn hinter den Leihgaben der Pandas wirklich eine politische Absicht? Was meinst du, Christoph?
Also sowohl in diesem Fall als auch generell lassen sich konkrete politische Forderungen, Ziele oder Absichten tatsächlich nur schwer nachweisen. Aber es geht natürlich insgesamt um die sogenannte Softpower, eine weiche Form der Machtausübung, bei der Ziele nicht durch militärischen oder wirtschaftlichen Druck erreicht werden, sondern eben durch Sympathie zum Beispiel. Es geht darum, Freundschaft, Verbundenheit zu signalisieren, auch mit Ländern, die womöglich nicht die politische Haltung Chinas teilen, demokratisch regierte Länder etwa, aber eben jene, mit denen man Partner sein möchte von chinesischer Seite aus. Und da ist es eben die Idee, dass die Pandas ein süßes, niedliches, liebenswertes Image von China projizieren sollen. Zum Fall der beiden Pandas, die 2017 nach Deutschland gekommen sind, hat damals Jin Changrong dem ARD-Studio Beijing ein Interview gegeben. Er ist auch heute noch Experte für internationale Politik an der Renmin-Universität in Beijing.
You know, from Chinese official stance, they definitely will deny panda diplomacy. But in the practice, we have to say there exists panda diplomacy.
Das offizielle China wird die Panda-Diplomatie natürlich verneinen, aber praktisch gibt es sie. Das sagt hier Jin Changrong. Der Panda sei eine Art diplomatischer Sondergesandter Chinas. Aus chinesischer Sicht ein besonderes Geschenk und eine wichtige Geste gegenüber dem Land, das die Pandas bekommt. Die bilateralen Beziehungen, sagt er, müssten aber wichtig und stark genug sein, damit es eben zu dieser Panda-Diplomatie überhaupt komme.
Danach war Deutschland also wichtig genug für China, aber Panda-Leihgaben als Gefallen, für den man irgendwann auch mal einen Gefallen zurückerwartet, das lässt sich in vielen Fällen schwer nachweisen, das hast du schon gesagt, aber ich habe vorhin schon kurz angedeutet, Wissenschaftler aus Oxford haben das versucht.
Ja, so ist es, Axel. Es gibt eine Studie der Universität Oxford, die sich bestimmte Panda-Deals genau anschaut und zumindest eine gewisse Gleichzeitigkeit von Ereignissen herausarbeitet. Ein Beispiel aus dieser Studie ist, dass der Zoo im schottischen Edinburgh zwei Pandas bekommt, nachdem Handelsverträge zwischen Schottland und China im Wert von 2,6 Milliarden Pfund abgeschlossen wurden. Da ging es unter anderem um Land Rover, Lachs und erneuerbare Energien. Und solche Beispiele gibt es einige. Und was tatsächlich auffällt, die oberste politische Ebene ist bei diesen Panda-Deals immer involviert. Sowohl was die Verhandlungen als auch die Inszenierung dann der Übergabe angeht. 1972 lief das über US-Präsident Nixon und seine Frau Pat. Wir haben darüber gesprochen. Die Pandas für Deutschland liefen über die Regierungschefs Helmut Schmidt und Angela Merkel. 2017 ist Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping dann höchstpersönlich nach Deutschland gekommen, um mit der Kanzlerin das neue Panda-Gehege im Berliner Zoo zu eröffnen und die beiden Tiere willkommen zu heißen. Daher eben der Begriff Panda-Diplomatie, und der hat dann schon eine gewisse Relevanz.
Vielen Dank, Christoph Kober aus dem ARD-Studio in Beijing mit einigen Beispielen der chinesischen Panda-Diplomatie. Und wir gucken jetzt an den einzigen Ort, an dem Panda-Bären in Deutschland leben, und zwar nach Berlin. Dort nämlich leben seit Sommer 2017 Deutschlands einzige große Pandas. Und ich freue mich, dass Dr. Florian Sixt zu Gast bei Weltmacht China ist. Er ist Biologe, Zoologe und unter anderem Panda-Kurator im Berliner Zoo. Hallo, Herr Dr. Sixt.
Hallo.
Als Panda-Kurator koordinieren Sie Pflege und Zucht der Panda-Bären. Es ist nicht ganz unkompliziert, Pandas zu halten. Lassen Sie uns doch mal mit der speziellen Ernährung anfangen. Ich war damals 2017 als China-Korrespondent in Chengdu dabei, als die Panda-Bären Meng Meng und Jiao Ting zur Abreise nach Berlin fertig gemacht wurden. Da wurde einem Berliner Tierpfleger extra von den Chinesen beigebracht, dieses Panda-Brot zu backen. Gibt's das heute noch?
Ja, das gibt's immer noch. Der große Panda frisst ja fast ausschließlich Bambus, aber zusätzlich bekommt er immer noch die sogenannten Panda-Kekse. Davon bekommt unser Weibchen, die Meng Meng, 600 Gramm pro Tag und das Männchen 1,5 Kilo.
Und das wird dann immer frisch gebacken?
Das wird jeden Tag frisch gebacken in so kleinen Keksen mit einem speziellen Stempel, den wir aus China dazu bekommen haben. Und das wird immer nach dem Originalrezept aus Chengdu, was der Pfleger damals dort gelernt hat, gebacken. Ja.
Sie haben gesagt, die Zucht der Pandas ist auch sonst relativ aufwendig. Was umfasst das alles?
Also die Zucht des großen Pandas ist wahnsinnig kompliziert. Das Weibchen ist ja nur ganz wenige Stunden im Jahr fortpflanzungsfähig, nämlich nur 72 Stunden. Und das kommt noch dazu, dass große Pandas strikte Einzelgänger sind. Das heißt, man kann sie nicht einfach zusammenhalten. Und wenn dann das Weibchen paarungsbereit ist, dann paaren sich die beiden, weil sie ja eh schon das ganze Jahr zusammenleben. Sondern man muss den Zeitpunkt, wo sie ein Männchen in seiner Gegenwart tolerieren würde, ganz, ganz, ganz genau abpassen. Und nur dann kann man die beiden zusammenbringen, damit es zur Paarung kommt. Zu diesem Zeitpunkt kann es dann trotzdem noch passieren, dass Männchen und Weibchen inkompatibel sind und sich nicht miteinander verstehen. und man sie nicht zusammenlassen kann, sodass man dann die künstliche Befruchtung wählt.
Wie wichtig, würden Sie denn sagen, sind die Pandas und da gerade dann auch der Panda-Nachwuchs für den Berliner Zoo?
Die großen Pandas spielen schon eine wichtige Rolle für den Zoo Berlin. Sie sind auf ganz vielen Plakaten und Ähnlichem gesehen und viele auch internationale Touristen kommen natürlich auch wegen der großen Pandas in den Zoo. Und es ist natürlich das Aushängeschild schlechthin für den Artenschutz. Nicht? Vom großen Panda gibt es im natürlichen Lebensraum nur noch knapp über 1800 Individuen. Das ist also erschreckend wenig, eine ganz, ganz kleine Zahl. Und da spielt dieses Erhaltungszuchtprogramm in menschlicher Obhut, also die Zucht von großen Pandas in menschlicher Obhut, eine ganz, ganz wichtige Rolle und ist ein ganz wichtiger Baustein im Erhalt dieser Art für die zukünftigen Generationen. Und dass wir als Zoo Berlin Teil davon sind, können wir natürlich bestens kommunizieren, wenn wir die Jungtiere auch der Öffentlichkeit zeigen können. Und das macht uns schon sehr stolz. Und deswegen ist der Panda ein Aushängeschild. Und nicht zuletzt zieht der Panda natürlich auch Besucher in den Zoo Berlin und gibt uns dann die Möglichkeit, auch über unsere 1000 anderen Arten, die wir über den großen Panda hinaus halten, aber die der Öffentlichkeit nicht so bekannt sind, zu werben und ein Bewusstsein zu schaffen und den Menschen die Biodiversität nahezubringen.
China sagt ja auch immer, das Geld aus diesen weltweiten Leihgebühren, das sie bekommen, fließt in Wissenschaft, in Forschung, in Artenschutz. Sie waren selbst schon mehrmals in Chengdu. Können Sie das bestätigen? Welches Bild haben Sie sich da gemacht?
Ja, also das kann ich definitiv bestätigen. Die Chengdu Panda Base ist ja nicht nur ein riesengroßer Zoo mit 10 Millionen Besuchern im Jahr, wo Pandas gehalten und gezeigt werden, sondern es ist ja auch eine riesengroße Forschungsstation über den großen Panda, also für diese eine einzige Art, über die da sehr, sehr viele Wissenschaftler forschen in verschiedensten Gebieten, nicht nur Reproduktion, sondern auch im natürlichen Lebensraum. Und diese Panda Base wurde vor wenigen Jahren auch massiv vergrößert und die Forschungseinrichtung nochmal professionalisiert. Und da gehen viele, viele 100 Millionen Euro im Jahr rein, auch in den Schutz des großen Pandas, um die auch für die Etablierung dieses Giant Panda National Parks. Das ist also der Beitrag, den wir durch unsere Leihgebühr für den großen Panda bezahlen, verschwindend gering für den Einsatz, den China an Mitteln einsetzt, um den großen Panda zu erhalten. Das ist heutzutage so. Ich denke, in den Anfangsjahren, Mitte, Ende der 80er Jahre, als dieses Leihmodell eingeführt wurde, was meines Wissens nach auch vom WWF mit forciert wurde und eine Idee war, um eben Devisen in den großen Schutz des großen Pandas einzubringen. Da war das sicherlich noch viel Geld und hat den Chinesen geholfen. Ich glaube, heute spielt das fast keine Rolle mehr, aber es wird natürlich dankbar mitgenommen.
Ja, spielt keine Rolle mehr, meinen Sie, die legen noch drauf. Ja. Es ist deutlich teurer, was da vonstatten geht.
Da wird weit mehr Geld investiert, als eingenommen wird durch die Leihgebühren von großen Pandas nach Übersee.
Ja, trotzdem ist es ja bisher nicht oder nur sehr selten gelungen, große Pandas aus den Aufzuchtstationen wirklich auszuwildern. Das wäre ja eigentlich dann der nächste Schritt. Warum ist das bisher so selten gelungen oder anders gefragt, warum ist das so schwierig?
Der erste Schritt war natürlich, ein Zuchtzentrum zu gründen oder mehrere Zuchtzentren innerhalb Chinas zu gründen, um überhaupt erstmal die Zucht zum Laufen zu bringen, die ja, wie wir schon beschrieben haben, ausgesprochen kompliziert ist. Inzwischen ist man sehr erfolgreich in der Zucht des großen Pandas und man hat eine große Population, die in Menschenobhut lebt. Und nun kann man sich daran machen, und das hat man auch bereits begonnen, große Pandas in den natürlichen Lebensraum zurückzubringen. Das muss man aber mit großer Vorsicht betreiben, da man die Pandas nicht einfach rauslassen kann und gucken kann, wie dass sie da.
Das heißt, man kann nicht sagen, hier ist ein bisschen Bambus und jetzt mal raus.
Ganz genau, das kann man so einfach, geht es leider nicht. Auch weil der Lebensraum eben oder die Limitierung des Lebensraums ist ja das Problem des großen Pandas. Nicht, solange nicht wieder massiv aufgeforstet wird, was betrieben wird, aber das muss natürlich weiter vorangehen und der Lebensraum unter Schutz gestellt ist. Nur dann kann man natürlich auch weitere Individuen in den natürlichen Lebensraum zurückbringen. Solange der Lebensraum nicht vorhanden ist, würde das natürlich gar nichts bringen. Und dann kommt noch dazu, dass es gar nicht so einfach ist, diese in menschlicher Obhut geborenen großen Pandas dann wieder zurückzubringen, da sie ja sehr, sehr stark an den Menschen gebunden sind. Nun betreibt man aber großen Aufwand, um diese großen Pandas teilweise nun auch abseits von jeglichen Menschenkontakt aufwachsen zu lassen, in speziell hergerichteten Gehegen, wo sie so seminatürlich aufwachsen.
Auch in Chengdu, richtig?
Genau, auch in Chengdu und angrenzenden Gebieten. Und dann ist es das Ziel, große Pandas auch wieder zurückzubringen. Und man hat das auch schon erfolgreich gemacht. Inzwischen weiß man, dass man Männchen da ein bisschen vorsichtiger sein muss, wenn man Menschen auswildert, weil die sich häufig dann im Kontakt mit bereits im natürlichen Lebensraum geborenen Individuen nicht durchsetzen können, wenn es dann um die Paarung zum Beispiel kommt und dann den kürzeren ziehen und möglicherweise sogar sterben. Deswegen ist man jetzt dazu übergegangen, erstmal Weibchen wieder anzusiedeln. Und da bietet natürlich diese Population, die man in menschlicher Obhut hält und gezüchtet hat über viele, viele Jahre, wo wir eben ein kleiner, klitzekleiner Teil daran sind, hervorragende Möglichkeiten, um diese vielen, vielen Teilpopulationen, die es da gibt, die sehr versprenkelt leben und der große Panda legt ja nun keine riesengroßen Distanzen zurück, so kann man mit der Population menschlicher Obhut durch Auswilderung natürlich diese Lücken schließen und da die Genetik quasi bereichern.
Herr Six, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Letzte Frage an Eva Lambi-Schmidt in Chengdu. Nach deinem Besuch dort, ist das aus deiner Sicht alles Panda-Wahnsinn? Wird die Bedeutung des Pandas als heiliges Tier zu sehr überhöht oder ist der Hype berechtigt?
Wenn du sagst heilig, dann bestimmt. Aber ansonsten sind die Pandas ja schon knuffig. Das muss man schon sagen. Und auch im Berliner Zoo merkt man ja den Hype. Und in China, da würde ich sagen, klar sind die Menschen stolz, dass der Panda in China beheimatet ist. Auf der anderen Seite wird der Panda aber auch politisch genutzt vom Staat als Symbol und Botschafter in die Welt getragen. Und das hat dann auch nationalistische Züge.
Der Podcast Welt macht China. Heute mit Axel Dornoff und Eva Lambi-Schmidt. Weitere Folgen dieses Podcasts wie immer in der kostenfreien ARD Audiothek.
Standpunkte.
3 Wochen nach dem Amtsantritt hat sich die schwarz-rote Koalition im Bund auf ihre Schwerpunkte für die kommenden Wochen und Monate verständigt. CDU, CSU und SPD vereinbarten beim ersten Treffen des Koalitionsausschusses ein Sofortprogramm. In dessen Mittelpunkt steht vor allem eine schnelle Stärkung der Wirtschaft. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, von dem Treffen solle die Botschaft ausgehen, dass auch politisch ein Frühling ausgebrochen sei.
Von einem Stimmungsumschwung unter den Bürgern oder einer signifikanten Verbesserung wirtschaftlicher Indikatoren ist auch 7 Monate nach dem Zerfall der Ampelkoalition nichts zu sehen. Zu groß ist die Verunsicherung durch den fortschreitenden Zerfall einer regelbasierten Weltordnung. Zu groß ist auch die Skepsis, dass die Vorhaben der neuen Regierung das Zeug haben, die Risiken für den gesellschaftlichen Zusammenhalt einzudämmen. Und zu groß ist auch das Misstrauen, das inzwischen einem Staat entgegenschlägt, dessen Ressourcen in keinem günstigen Verhältnis mehr stehen zu den Aufgaben, die er zu bewältigen hat.
Die Badische Zeitung aus Freiburg meint dagegen, oberflächlich betrachtet mache die Regierung bisher vieles richtig.
Sie hat die Lehren aus der Ampelkoalition gezogen und zieht an einem Strang. Wenn einer der Partner dem anderen widerspricht, etwa auf dem Feld der Migration, dann geschieht das eher niederschwellig. Klug ist fraglos, den Koalitionsausschuss nicht zu einem Krisen-, sondern zu einem Steuerungsorgan zu machen. In der Ampel trat das Gremium meist zusammen, wenn die Hütte lichterloh brannte. Nun soll sie gar nicht erst Feuer fangen.
Die Neue Osnabrücker Zeitung nennt es unausweichlich, dass die Regierung an den großen Stellschrauben ansetzt. Zu viele gravierende Probleme seien in Deutschland ungelöst. Die Wirtschaft stecke weiterhin in einer Rezession.
Dass man damit aber auch hart fallen kann, hat die Ampelkoalition vor nicht allzu langer Zeit eindrücklich vorgeführt. Wie oft wurden ambitionierte Projekte angekündigt, um dann im Koalitionsgerangel zu versanden oder in kleinlauten Kompromissen zu enden? Diese Gefahr droht auch jetzt. Dass die schwarz-rote Koalition nie ein Wunschbündnis war, ist kein Geheimnis. Glücklicherweise scheinen Union und SPD um die Dimension ihrer Aufgabe zu wissen. Nicht nur im Inland. Auch die weltpolitische Lage mit Kriegen in der Ukraine, im Nahen Osten und einem unberechenbaren US-Präsidenten hängt wie ein Damoklesschwert über der Regierung.
Aus Sicht der Stuttgarter Zeitung haben Union und SPD mit dem ersten Koalitionsausschuss nun gezeigt, dass sie auch willens seien, ihre Aufgaben im Land schnell anzugehen.
Es ist richtig und wichtig, dass die Koalition nun rasch Entlastungen für die Wirtschaft beschließen will. Die Koalition zeigt fürs Erste Handlungsfähigkeit. Das ist ein guter Start. Ob Schwarz-Rot als Regierungsbündnis wirklich gut funktioniert, wird sich aber erst in den Haushaltsverhandlungen zeigen. Denn nachdem Bundeskanzler Merz und Finanzminister Lars Klingbeil bislang vor allem Geld verteilt haben, müssen sie nun beweisen, dass sie auch zum gemeinsamen Sparen in der Lage sind. Das wird erst der wirkliche Stresstest.
Die Lausitzer Rundschau aus Cottbus schreibt, die Bürger wollten, dass es vorwärts oder aufwärts gehe.
Die Bewegung ist das Entscheidende. Stillstand oder Rückschritt machen uns wahnsinnig. Also haben Merz, Klingbeil und sogar Söder recht, wenn sie unbedingt und schnell etwas in Bewegung bringen wollen. Leider besteht die Gefahr, dass die Regierungsmannschaft den Mund zu voll nimmt. Und dass sie sich verzettelt. Den Wolf zu bejagen scheint ihr wichtiger zu sein als die Bildung. Zum Beispiel, schon in der Mitte des Jahres sollen wir etwas von positiven Veränderungen merken. Bis dahin sind es nur noch Wochen. Aber wenn es dann doch schon eine kleine Vor- oder Aufwärtsbewegung gegeben haben wird, werden wir vielleicht ein wenig hoffnungsvoll.
Das waren unsere Standpunkte. Heute hat sie Ulrike Ufer zusammengestellt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Ronald Lessig. Die US-Regierung hat im Streit über ihre Sonderzölle einen Etappensieg errungen. Das Berufungsgericht für den Bundesbezirk Washington erlaubte US-Präsident Trump, die Zölle vorerst doch zu erheben. Aus der Nachrichtenredaktion Christoph Johansen.
Mit der Entscheidung gab das Berufungsgericht einem Antrag der US-Regierung statt, ein Urteil aus früherer Instanz außer Kraft zu setzen. Zumindest so lange, bis das Berufungsgericht den Streitfall genauer untersucht hat. Die Regierung von Präsident Trump hat jetzt bis zum 9. Juni Zeit, eine Stellungnahme abzugeben und ihre Sicht darzulegen. Zuvor hatte ein New Yorker Gericht die weitreichenden Zölle gegen fast alle Staaten der Welt für nichtig erklärt. Zur Begründung hieß es, die Berufung auf ein Notstandsgesetz aus dem Jahr 1977 sei unzulässig. Für den Außenhandel sei vielmehr der Kongress zuständig.
Nach dem Gletscherabsturz in der Schweiz ist die Region rund um das Dorf Blatten weiter gefährdet. Die Behörden im Kanton Wallis befürchten, dass vom Berg noch mehr Geröll abstürzen könnte. Sorgen macht demnach auch angestautes Wasser. Mehr Informationen zur aktuellen Lage hat unsere Korrespondentin Katrin Hondl.
Apokalyptisch sieht es da aus. Das Dorf Blatten ist komplett aus der Landschaft verschwunden. Riesensorgen macht außerdem ein See, der da entstanden ist und immer größer wird, weil diese gigantischen Geröllmassen, die haben auch eine Art Staudamm in dem Fluss gebildet, der durchs Lötschental fließt, beziehungsweise eben gerade nicht fließt. Da ist jetzt also ein Stausee, da steigt der Pegelstand immer weiter an. Und dieser See, so hat es am Abend Christian Studer gesagt, von der Naturgefahrenbehörde im Wallis, der könnte schon am frühen Morgen überlaufen.
Ukrainische Drohnen haben nach Behördenangaben die russische Region Kursk angegriffen. Wie der Gouverneur der Region mitteilte, wurden ein Krankenhaus und Wohnhäuser beschädigt. Die russische Armee ist im Osten der Ukraine vorgerückt. Regierungsangaben zufolge wurden 3 weitere Ortschaften erobert, 2 davon in der Region Donetsk, eine in der Region Charkiw. Im Bemühen um eine Waffenruhe könnte es Montag neue Gespräche zwischen Russland und der Ukraine geben. Die Forderungen beider Seiten liegen aber noch weit auseinander. In Frankreich ist das Rauchen an öffentlichen Orten wie Parks, Stränden oder Bushaltestellen künftig verboten. Auch vor Schulen oder Sportanlagen darf vom 1. Juli an nicht